Bezug nehmend auf die Vorstellung des Predigers durch Sigmar und Erklärung von Lothar kann ich nur sagen, bitte anschnallen. Wir starten. Es ist tatsächlich eine kleine Spezialität der Marienhöhe geworden und vielleicht wird mir das auch eines Tages fehlen, diese besondere Vorstellung des Predigers. Und ich bin schon jetzt ein bisschen gespannt, wenn ich eines Tages vielleicht als Gast hierher komme und hier stehe, wie werde ich dann vorgestellt. Neulich habe ich gelesen, dass unser entlassener Finanzminister auch einen neuen Elfer hatte, einen Oldtimer mit dem Prädikat minus eins und seine Erklärung, ich mag ihn, weil er etwas Geschichte und Substanz hat. Und ja, das ist jetzt kein Seitenhieb auf die jüngeren Kollegen, aber auch die Älteren bringen Geschichte und Substanz. Obwohl ich jetzt das alles verlassend sagen kann, dass grundsätzlich jeder, der hier vorne steht, inklusive mich heute, vor zwei wesentlichen Fragen steht. Die eine Frage ist, was soll ich sprechen? Die Frage nach was? Die Frage nach dem Inhalt. Glücklicherweise habe ich diese Erfahrung in meiner bisherigen Karriere nicht machen müssen. Aber ich habe davon gehört, dass mancher Sprecher tatsächlich schon am Freitagabend eine Art Bauchschmerzen bekommen hat, weil der Zeitpunkt seines Auftrittes naht und die Frage nach was, was soll ich morgen predigen, ist noch nicht so ganz geklärt. Und das ist kein angenehmes Gefühl, dann sucht man verzweifelt nach irgendwelchen zusammenhängenden Texten in der Bibel, hofft auf die Vergesslichkeit der Gemeindeglieder und holt etwas, was man vor zwei Jahren vielleicht in einer ähnlichen Form gehalten hat oder was heute möglich ist. Schaut mal sich schnell im Internet oder irgendwo, ob es irgendwelche Fertiggerichte gibt, ja, die man aufwärmen kann und so. Die andere wesentliche Frage ist, wie? Wie soll ich das zum Ausdruck bringen, was ich erzählen möchte? Und bezogen auf den heutigen Vormittag gebe ich zu, mit dem was habe ich keine Probleme gehabt. Aber das Wie hat mich begleitet. Weil ich wusste, wir starten in die Gebetswoche. Und so wie wir hier vor allem in diesem Land gewöhnt sind, kündigt das man an. Ja, so dass nicht einmal ein Überraschungseffekt möglich ist. Ja, es gab Zeiten und es gibt immer noch so Gemeinden, die sich überraschen lassen von dem Prediger und das Erste, was sie überhaupt hören, ist, wenn er aufsteht und tatsächlich beginnt. Aber wir tendieren dazu, schon zwei Wochen oder eine Woche vorher genau zu wissen, was das Thema ist und so weiter. Und deshalb war diese Frage, wie? Stellt euch mal vor, seit über 130 Jahren, jedes Jahr Gebetswoche. Und dann in so einer großen Gemeinde, in so einem großen Raum. Wie soll man sie jetzt gestalten, diesen Anfang der Gebetswoche? Dass sie interessant ist, dass sie attraktiv ist, denn das ist auch etwas, was wir uns so wünschen. Wenn sich eine Sache mehrfach wiederholt, dann sagen wir, es ist irgendwie langweilig. Und selbst wir, die schon zu den Älteren gehören, mögen nicht mehr nur das, was eintönig ist. Ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitungen für das 100-jährige Jubiläum die digitalen Ausgaben oder die eingescannte Zeitschriften, Jugendzeitschriften von 1921 angeschaut, 1922. Die sind jetzt so circa 100 Jahre alt. Die heißen Jugendzeitschrift, kein einziges Bild dabei. Es sind 8 Seiten Text, Text. Das Einzige, was diesen Text voneinander unterscheidet, das sind so ein bisschen fettgedrückte Überschriften und das ist alles. Und ich denke, hätte man heute so eine Zeitschrift auf den Tisch gelegt und jungen Menschen gesagt, das ist eure Zeitung. Ja, wer würde das anschauen? Wir brauchen bunt, wir brauchen schön, wir brauchen interessant, attraktiv, damit unsere Aufmerksamkeit dabei bleibt. Und es ist schwierig, den Text zu nehmen, so wie wir das hier haben, und ihn vorzulesen. Das kann ich auch zu Hause machen. Ihn interessant zu machen, indem ich jetzt absatzweise verschiedene Leute einlade. Ja, das ist eine stimmliche Veränderung, aber inhaltlich auch nicht. Wer kann man oder wie kann man sich vorstellen, dass in so einer großen Gruppe die persönlichen Gebete gesprochen werden, kleine Gruppe machen, im Saal oder sich verteilen? Alles schon ausprobiert und ja, trotzdem sind wir da. Und dadurch, dass wir in den letzten Wochen die Bergpredigt vor Augen haben oder als ein Gesamtthema unseren Gottesdiensten oder Predigten hier haben, habe ich geschaut in diesen Abschnitt, der inhaltlich vom Gebet spricht, in der Bergpredigt, und habe dann doch ein paar Hilfen bekommen für den heutigen Tag, für die Zeit, die wir hier verbringen werden. Und ich möchte diesen Text zitieren oder aufschlagen, wenn jemand das auch mit machen möchte. Das ist Matthäus Evangelium Kapitel 6. Und da gibt es einen kleinen Abschnitt, in dem Jesus vom Gebet spricht. Und dieser Abschnitt beginnt so, ich lese zunächst die ersten zwei Verse aus diesem Abschnitt, das sind Verse 5 und 6. Also Matthäus Evangelium Kapitel 6, Verse 5 und 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Also meine erste Schlussfolgerung aus diesem Text lautet, es ist tatsächlich so, die Gebete oder Gebetsaktivitäten sind eine persönliche Sache. Es besteht eine Gefahr, könnte man sogar sagen, oder eine Verführung liegt in der Vorstellung der öffentlichen Gebete, eine Gefahr, dass derjenige, der sich meldet zu beten, dass er in eine Art Show hineingleitet. Denn einfach so präsentieren möchten wir uns nicht in der Öffentlichkeit. Ja, es ist schon schön, wenn man es gut formuliert, wenn es so geschmeidig rüberkommt, wenn man nicht stottert und wenn man da noch Begriffe verwendet, die fromm klingen. Das ist die Gefahr. Das ist natürlich nicht jedes Mal so, aber Jesus hat die Menschen seiner Zeit, vor allem diejenigen, die das, würde ich sagen, jetzt hauptamtlich gemacht haben, dass sie oft nicht in der Lage waren, diese Gefahr zu erkennen und haben es tatsächlich so gemacht. Aus einer einfachen Empfehlung, wenn möglich dreimal am Tag beten und wenn möglich Richtung Jerusalem. Und wenn das nicht geht, aber dann wenigstens zweimal am Tag bei Morgen- und Abendopfer. Wenn ihr wisst, dass diese Gebete stattfinden und ihr seid irgendwo draußen, dann zieht euch ein bisschen zurück und denkt ein bisschen daran. Aber aus dieser Empfehlung haben die Klassen wie Schriftgelehrten oder Pharisäer Ritualen gemacht. Und dann kurz nach 15 Uhr am Nachmittag, ungefähr so, wo die Zeit war für das Abendgebet, sind sie rausgegangen und So quasi zufällig befanden sie sich an einer Kreuzung. Und was haben sie dann gemacht? Natürlich haben sie dann gezeigt, dass sie diese Gebetszeit halten, und dann sind sie mit dem Gesicht nach Richtung Boden gefallen und so. Aber der Beweggrund war, damit die anderen sie sehen. Damit sie nach Hause gehen können und sagen, weißt du, heute habe ich den Rabbi so und so, der Pharisäer so, der Prediger so und so gesehen. Der hat gebetet mitten auf der Straße. Wie fromm, wie gut. Und das war alles an Anerkennung. Und Jesus sagte mit anderen Worten, natürlich ist es wichtig, natürlich ist es notwendig und schön, wenn man in einem gemeinsamen Raum betet. So wie Salomo bei der Einweihung von Jerusalem. Es ist ein herrliches Gebet. Es ist ein Meisterwerk an Gedanken, an Homiletik und Rhetorik und alles, was dazu gehört. Aber in seinem Kern ist das Beten eine persönliche Sache. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Und da kannst du dich öffnen. Da kannst du mit Gott sprechen, so wie du es sonst machst. Wo es nicht geschmückt wird durch irgendwelche zusätzliche Begriffe und Wiederholung von Phrasen und so weiter. Wozu ist dann eine Gebetswoche oder der Start der Gebetswoche hier in so einem Kreis gut? Indem man die Ideen sammelt, indem man die Informationen sammelt, indem man Erfahrungen hört, Berichte hört, die aus dem Leben kommen, die für andere Menschen ein Anliegen sind, die sich vielleicht decken mit meinem persönlichen Anliegen, und dann kann ich das mitnehmen in mein Kämmerlein und dann mit meinen Worten, in meiner Art mit Gott darüber sprechen, aber mit der Gewissheit, ich bin nicht allein. Es gibt auch andere, die in ihrem Kämmerlein gerade niederknien oder stehen oder sitzen und zu Gott beten. Und deshalb hat mir das geholfen, diesen Gedanken zu entwickeln. Wir sind hier nicht gekommen, um irgendwelche Form des Gebetes neu zu erfinden und was weiß ich, uns irgendwie zu verteilen, sondern vielleicht etwas zu hören, was uns bewegt, um das mitzunehmen als unser persönliches Gebetsanliegen. Und der zweite Gedanke, den Jesus in der Bergpredigt erwähnt hatte, lautet, das sind jetzt Verse 7 und 8 in dem gleichen Kapitel: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel, und Luther übersetzt es, plappern. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Der andere Gedanke, der mir geholfen hat, ist der: Man soll nicht viel reden. Und wenn das so gesagt wird, ist nicht gemeint nur viele Worte. Denn wenn Jesus das sagt, hat er wieder vor Augen etwas, was gewöhnlich war, was bekannt war. Nämlich in diesen sogenannten heidnischen Religionen hat man es sehr viele Dinge wiederholt. Die gleiche Phrase, aber wiederholt. Es gibt eine bekannte Geschichte im Alten Testament, dieser Begegnung auf dem Berg Karmel, wo die Propheten von Baal versammelt wurden. Und dann haben sie zunächst die Möglichkeit gegeben, zu ihrem Gott Baal zu beten. Und dann berichtet die Bibel, von morgen bis mittags haben sie nur wiederholt: Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Und dann nach der Mittagspause hat Elia sogar so ein bisschen spöttisch gesagt, noch ein bisschen lauter, vielleicht hat er jetzt gerade Mittagspause und so, und dann haben sie noch einmal mit dem zusätzlichen Schwung wiederholt: Baal, erhöre uns, und das war's. Das war's. Und wenn Jesus sagt, nicht viel plappern und nicht viele Worte, dann ist der Gedanke aussuchen von dem, was tatsächlich Inhalt hat. Und was gemeint ist, kommt zum Ausdruck in dem Abschluss dieses Kapitels, in einem zwar anderen Gedanken, aber in der Wortwahl, glaube ich, sehr, sehr präzise. Er sagte zu den Menschen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden und der himmlische Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Das heißt, zu Gott zu kommen und zu wiederholen, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe jenes Bedürfnis nach Essen, Trinken und so, ist etwas, was Gott kennt. Aber es gibt etwas, was auch aus der Sicht Gottes wichtig ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so erkennen wir, glaube ich, oder können erkennen, was der eigentliche Gedanke dahinter ist. Zu beten bedeutet nicht, Gott zu informieren, was wir brauchen, weil Gott das weiß. Zu beten bedeutet, Gott klar zu machen, dass ich sehe, dass ich einsehe, dass ich abhängig bin von seiner Unterstützung. Und dass mir von allen möglichen Themen, die es gibt, darum geht, das Wesentliche herauszunehmen. Nicht viel zu plappern und das und jenes zu erwähnen, wovon Gott schon definitiv weiß. Aber Gott zu signalisieren, mir ist es wichtig, dein Reich kennenzulernen, näher zu dir zu kommen. Das ist der Sinn dieser Zeit, die ein Mensch sich nimmt, um verstärkt zu beten. Und wenn ich jetzt noch einen Blick werfe auf das, was uns dieses Jahr angeboten wird, nämlich dieses Begleitmaterial, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich so, dass die Überschrift diesem Gedanken von Jesus folgt. Nicht viel plappern, sondern tatsächlich aussuchen, was wesentlich ist. Und wesentlich ist, aufzustehen und das Wort Gottes weiterzugeben. Wir leben in einer Welt, in der das Wort Gottes nicht überall zu hören ist. Ich hatte in der vergangenen Woche das Vorrecht gehabt, eine junge Familie kennenzulernen, die sich Gedanken macht, wie sie ihre Kinder erziehen, wie sie ihren Kindern Ausbildung, schulische Ausbildung anbieten können und sind echt besorgt dadurch. Sind besorgt, dass in den Schulen, in den öffentlichen Angeboten nicht nur sehr wenig von dem Geistlichen gibt, sondern sogar, wenn man irgendwelche Zeichen gibt, dass es einem Menschen wichtig ist, die Antwort ist oft Abweisung, Spott und so weiter. Das Wort Gottes als unser Zugang zu dem Reich Gottes, zu diesem Gedankengut, zu dieser Vorstellung des Reiches Gottes, das bekommen wir durch das Wort Gottes. Und deshalb, wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht viel reden. Es gibt Sachen, die Gott kennt, dass wir Essen brauchen, dass wir Kleidung brauchen, das weiß er. Da müssen wir jetzt nicht jedes Mal kommen und sagen, aber Gott, sorge dafür, dass ich am nächsten Tag wieder einen gedeckten Tisch habe. Aber zu sagen, hilf mir, dass ich trachte nach dem Reich Gottes. Hilf mir, dass ich auch in meinem Umfeld, dort wo ich bin, auch dieses Wort weitergebe und Menschen ermutige. Das ist kein Plappern. Das sind die Anliegen, die es verdienen, mitgenommen zu werden in die Kammer, in das Kämmerlein, um dort mit Gott darüber zu sprechen, ihn um seine Unterstützung zu bitten. Ich möchte heute ein paar Sachen hier konkret erwähnen. Als einen kleinen Bericht, als einen kleinen Einblick und als kleine Ermutigung für uns in unserem Alltag. Und auch als eine Art Einladung, konkret diese Menschen zu unterstützen, aber auch selbst zu schauen, ob es in unserem eigenen Leben etwas Ähnliches möglich ist. Ich würde zunächst die Carol bitten, nach vorne zu kommen. Carol ist ein langjähriges Gemeindeglied hier und nicht zum ersten Mal mit ihrem Anliegen da. Carol, du bist kein hauptamtlicher Verkündiger oder keine hauptamtliche Verkündigerin des Wortes Gottes. Trotzdem ist es dir wichtig, dass du selbst einen Beitrag leistest, das Wort Gottes weiterzugeben. Wie ist deine Vorstellung oder deine konkrete Idee, die du verfolgst, um das zu machen?
Also das ist nicht das erste Mal, dass ich hier über die Bücher Stand berichte, von daher. Ja. Ich wollte ein bisschen darüber sprechen. Das Thema, was du erwähnt hast, ist, wir gehen, um Gottes Wort weiterzugeben. Habe ich recht?
Ja.
Genau. Und das ist genauso, was wir mit dem Bücherstand machen. Wir gehen jeden zweiten Sabbat im Monat mit Büchern, mit Tischen, mit einem Pavillon, um Gottes Wort weiterzugeben. In Form von Büchern, die kostenlos sind, aber auch durch persönliche Gespräche, manchmal nur flüchtige, nette, kleine Gespräche, manchmal sehr lang und tief. Und unsere Begründung ist, ja, Gottes Wort weiterzugeben. Dafür brauchen wir aber sehr viel Unterstützung. Unterstützung von euch als Gemeinde. Wir repräsentieren euch, dass wir diese Verkündung richtig machen, dass wir das dass Gott hilft, dass wir die Kraft haben, das weiterzumachen, vor allem. Aber auch die Leute, die wir treffen, dass Gott Früchte trägt, dass diese Leute wirklich Jesus kennenlernen, dass sie wissen, ja, es gibt einen Gott da draußen. Und deswegen, ich würde gerne, wenn du darüber beten würdest, das wird mich sehr, ja, sehr viel bringen.
Okay, danke dir. Ich würde dich bitten, dass du noch hier bleibst, aber damit du nicht allein hier stehst, bitte ich noch die Elena, hier nach vorne zu kommen. Manchmal, wenn ich frage, kennt ihr Elena Kischikova, dann sagen, ja, wir kennen sie aus der Kindersabbatschule und so. Was machst du sonst außerhalb der Kindersabbatschule?
Wir haben unsere Bibelstunden bei mir zu Hause mit zwei Personen. Der Radovan kommt und begleitet die Menschen mit Gottes Wort.
Ich habe gedacht, was machst du sonst beruflich?
Beruflich. Ich leite eine Station im Bickenbach-Haus Agaplesion von 35 Plätzen Bewohner. Da ist meine Tätigkeit täglich, die ich übe.
Ja. Du kümmerst dich also darum mit deinem Team, dass die älteren Menschen gepflegt werden, dass sie versorgt werden mit dem Notwendigsten. Ist das alles, was dein Wunsch ist in deiner Arbeit?
Durch strukturierte, bestimmte Aufgaben ist es sehr schwer, natürlich eine Zeit zu finden, Gottes Wort weiter zu verbreiten. Und mein Wunsch natürlich ist immer, etwas über Gott zu erzählen, Gottes Liebe weiter zu zeigen. Ja. Das ist meine Anliegen.
Okay. Und was hat sich für eine Gelegenheit ergeben vor ein paar Monaten?
Durch einen Zufall, ich kam zu meiner Leitung von Sozialarbeitsdienst und habe gefragt, ob es eine Möglichkeit entsteht, bei uns im Haus Bickenbach die ehrenamtliche Konzerte zu machen. Weil unsere Gemeinde 100-jährige Jubiläum feiert und es wurde natürlich mit Freude mir zugesagt und wir haben angefangen, alle Termine zu planen und ich habe gesagt, ich gebe Ihnen einen Kontakt von unserem Pastor Radovan Marjanov. Und da kam die nächste Frage, haben Sie einen Pastor? Aber klar, natürlich haben wir unseren Pastor. Kann der Pastor zu uns zu kommen und Andacht durchzuführen, weil zurzeit haben wir niemanden. Bei uns im Haus gibt es einmal in der Woche ein Andacht durch evangelische Kirche und durch katholische Kirche. Und da hat eine Möglichkeit entstanden, dass der Radovan zu uns ins Haus kommt und Andachte macht.
Ja, also dieser Radovan war dann ein paar Mal dort. Was war die Rückmeldung bei manchen Gemeinde, bei manchen Bewohnern des Hauses?
Das war wie eine Revolution, die Menschen, dass auf jede Ecke von drei großen Stationen wurde immer gesprochen, was ist da los. Wir haben niemals solche Gespräche, solche Erfahrungen gehabt, dass der Mensch so ruhige Ausstrahlung hat, dass er über einen lebendigen Gott uns erzählt, die wir da nie mehr gehört haben.
Das war... Ja, und was ist daraus entstanden?
Als Folge, wir haben jetzt einen Bibelkreis jede Woche bei uns in der Station, wohin der Radovan kommt. Und die Menschen, die vier Personen bis jetzt noch, die da teilnehmen am Bibelkreis, die sagen, diese Ruhe, die sie da bekommen beim Gespräch, da erfahren sie zum ersten Mal. Da gehen die Sorgen weg. In einer Stunde, die da dort sie zusammen mit Radovan bleiben, da haben sie keine Sorgen, da erfahren sie Freude, tiefe Freude, die da begleitet die ganze Woche bis nächste Woche. Das bleibt. Und ja, die freuen sich und sie warten weiter.
Und ich hoffe, ihr glaubt mir, der Grund, das zu erzählen, war nicht im selbst zu erklären, was man so als Prediger macht, sondern weil das eine wunderbare Erfahrung ist für mich, zu erleben, dass ein Mensch, ein Gemeindeglied nach Wegen sucht, vom Worte Gottes zu sprechen und zu erfahren, dass es Menschen gibt, die das Bedürfnis danach haben. Ich habe in meinem Berufsleben Kinderfreizeiten geleitet. Ich habe ab und zu Seniorenstunden gehalten, aber jetzt einen Bibelkreis, regelmäßigen Bibelkreis mit Menschen, die am Ende ihres Lebens sind. Letzte Woche bei unserem Treffen kam eine neue Frau dazu, die am Anfang nicht dabei war. Sie ist 98, klar im Kopf und mit einem offenen Herzen. Sie sucht nach etwas, was aus dem Worte Gottes kommt. Ich finde es berührend, die Erkenntnis, dass Menschen dieses Bedürfnis haben und dass, wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern, sondern euch konzentrieren auf das Wesentliche, den Menschen die Sicherheit, die Gewissheit des Reiches Gottes geben, dann öffnen sich die Türen. So oder so. Durch 9-11 oder durch andere Möglichkeiten. Aber Gott macht das. Und es gibt noch etwas, was ich heute mit der Gemeinde teilen möchte, weil ich darum gebeten wurde. Es geht nicht nur darum, dass wir das Wort verkündigen, sondern als eine große Gemeinschaft tragen wir die Lasten und Sorgen miteinander. Für manche ist der Name Monika Schanz oder Monika Jahn ein Begriff. Manche kennen sie hier in der Gemeinde. Sie hat gestern eine E-Mail geschrieben, adressiert an André und mich. Und diese Mail lautet: Leider liege ich in der Notaufnahme der Uniklinik Mannheim und habe heute die Diagnose einer vergrößerten Bauchspeicheldrüse bekommen, die bereits auf Leber und Galle drückt. Es ist im Moment noch unklar, was der Grund ist, und ich werde nächste Woche weitere Untersuchungen haben. Wenn es möglich ist, bitte ich euch, die Gemeinde gerne zu informieren und für mich dafür zu beten, dass ich in Gottes Hand bleibe und dass er mir Heilung schenken möge. Vielen Dank dafür und gesegneten Sabbat. Das sind die Worte von jemandem, der sonst hier unter uns gewesen wäre. Und ich zitiere das stellvertretend für die anderen Geschwister. Ich habe gedacht, noch jemanden hier einzuladen, einen lieben Bruder von mir und von uns. Jemanden, der wir alle lieben und kennen und die Kinder vor allem. Ja, das ist unser Fribo, Thomas Walter. Aber ihre gesundheitliche Situation ist heute so, dass sie nicht kommen konnten. Deshalb von hier, hallo Sabine und Thomas. Das sind unsere Geschwister, die unter bestimmten Dingen leiden. Krankheiten, Schwächung, Gebetswoche als Möglichkeit, solche Informationen zu sammeln. Noch einmal den Blick zu werfen und zu sagen, ja, die gibt es auch. Sie haben das oder jenes. Ihre Anliegen, das Evangelium weiterzugeben, Kraft zu haben, das Gefühl wiederzubekommen, in der Hand Gottes zu sein, in der Hand Gottes geborgen zu sein, nach dem Reich Gottes zu trachten, das ist kein Plappern. Das ist das echte, wahre Bedürfnis. Und deshalb möchten wir das erwähnen und dann mitnehmen. Wir werden uns in der Woche treffen per Zoom. Vielleicht wird der eine oder andere auf die Idee kommen, ein paar Leute noch zu sich einzuladen, um in einem kleineren Format das zu machen. Aber heute möchten wir das sagen, erwähnen und mitnehmen in unsere Kämmerlein, damit wir dort persönlich mit Gott darüber sprechen. Und ich hoffe, dass Gott uns helfen wird, in der kommenden Woche tatsächlich diese zeitlichen Räume zu finden, um das zu tun, um dann nächste Woche, wenn wir wieder zusammenkommen, das zu einem Abschluss zu bringen. Und vielleicht so wie es vor 139 Jahren, als es installiert wurde, auch mit dem Gedanken, als Zeichen der Dankbarkeit eine gewisse Gabe Gott zu bringen, die wir heute meistens in finanzieller Form vorstellen, aber vielleicht auch mit einer oder anderen persönlichen Entscheidung, was und wie wir das Werk Gottes unterstützen können. Wir werden heute nicht uns teilen in vielen kleinen Gruppen, aber ich bitte die Gemeinde, so wie es bis jetzt war, noch für ein paar Augenblicke diese Ruhe zu behalten. Denn ich möchte stellvertretend für uns alle ein Gebet sprechen und das als Mitnahme verstehen, wenn wir diesen Raum verlassen. Für die Menschen, die versuchen, in ihrem Alltag das Wort konkret, buchstäblich zu verkündigen, dass sie gesegnet werden, dass die Menschen, die dadurch erreicht werden, auch gesegnet werden. Und letztendlich, dass wir angespornt werden und vielleicht in dem Sinne gesegnet werden, dass wir da und dort erkennen, wo sich eine kleine Tür öffnet, um das Wesentliche den Menschen zu geben. Plappern kann man viel. Aber von diesen vielen Reden, von vielen Worten, von vielen Themen, dass es sich Platz findet für das, was wesentlich ist. Wenn es möglich ist, würde ich die Gemeinde einladen, kurz aufzustehen. Wir haben Verständnis für diejenigen, die es vielleicht nicht können, wenn sie sitzen bleiben, und ich werde ein Gebet sprechen. Unser großer Gott, unser Vater im Himmel, es ist ein großes Vorrecht, dass wir mit dir kommunizieren können. Wir haben einen Zugang zu dir, indem wir durch unsere Gebete dir mitteilen können, wie wir, was wir fühlen, was für uns wichtig ist. Und wenn wir das heute tun, dann möchten wir das tatsächlich in dem Sinne tun, nicht Dinge zu nennen, von denen du weißt, dass sie dazu gehören. Nicht zu bitten, dass du uns Essen und Trinken und Kleidung schenkst, weil wir sicher sind, dass es dir bekannt ist und weil wir wissen aus der Vergangenheit, dass du es täglich gemacht hast. Aber wir möchten dir signalisieren, wir möchten dir zum Ausdruck bringen, dass es uns wichtig ist, nach dem Reich Gottes zu trachten, nach der Perspektive, nach der Zukunft, die du uns versprochen hast. Danke, dass wir davon erfahren haben und dass wir deshalb hier sind, weil wir uns wöchentlich dadurch stärken möchten, indem wir in den Gottesdienst kommen. Aber wir möchten dich auch für die Möglichkeiten bitten, das weiterzugeben, dass wir nicht müde werden und nicht zufrieden damit werden, dass wir es wissen, sondern dass wir aufstehen und dort, wo es möglich ist, im Rahmen unserer Bewegungen, unserer Arbeit und unseres Alltags das weitergeben können. Und wir danken dir für die Möglichkeit, hier in dieser Stadt, auch in dieser öffentlichen Form, das Wort weitergeben zu können, die Bibeln weiterzugeben oder die Bücher, die es helfen, die Bibel zu verstehen, verschenken zu können. Danke für die Menschen, die sich beteiligen, um das zu spenden, aber vor allem für die Menschen, die ihre Zeit investieren, so wie Carol und auch ihre Helfer, um das tatsächlich zu tun. Ich bitte dich, dass du ihr und auch anderen Menschen Kraft schenkst, die sich entscheiden, auf diese Art und Weise dein Wort zu teilen mit anderen Menschen. Aber segne auch die Empfänger dieses Wortes. Und ich möchte dir danken, dass ich in dem Heim, in dem Elena tätig ist, dass sich auch dort eine Tür geöffnet hat, mehr von deinem Wort zu hören, außerhalb von diesen klassischen wöchentlichen oder 14-tägigen Andachten, die man hatte. Danke, dass dein Geist die Menschen bewegt, davon zu hören, auch wenn ihr Leben langsam sich seinem Ende neigt. Danke, dass du niemanden von uns vergisst. Und ich bitte dich, segne die Arbeit von Elena beruflich, aber auch in ihrem Kontakt mit den Menschen und auch die Menschen, die dieses Wort brauchen, dass sie tatsächlich spüren, dass es kein leeres Wort ist und kein Plappern, sondern etwas, was Inhalt hat. Und das ist nur stellvertretend für das Bedürfnis von vielen anderen Menschen, das wir jetzt auch nicht erwähnt haben, die diese Not haben, die Substanz, die geistliche Nahrung zu bekommen, dass wir uns wieder wenden an dein Wort und aus deinem Wort diese Kraft bekommen. Und dann wenden wir uns an dich als unseren großen Heiler und Arzt, unseren Schöpfer, der uns kennt. Vor allem schenke Monika, Thomas und auch vielen anderen Menschen, die wir heute namentlich nicht erwähnen, schenk ihnen diese Gewissheit, dass sie nicht allein sind, dass sie nicht verlassen sind in ihrem körperlichen Leiden. Und dass keine Phrase ist, wenn wir sagen, Gott weiß alles. Es ist die Wahrheit, du kennst alles und wir können dir vertrauen. So legen wir alles in deine Hand und nehmen die paar konkreten Erfahrungen und Namen mit in unseren Alltag, in unser Kämmerlein. Und ich bitte dich, dass du uns ermöglichst als Gemeinde, jetzt in der kommenden Woche, die wir organisatorisch so genommen haben als Gebetswoche, tatsächlich Zeiträume zu finden, in denen wir das machen können, damit wir die Erfahrungen sammeln können oder erfrischen können, dass wir nicht allein sind, sondern dass deine gute Hand uns begleitet. Und so sagen wir dir schon jetzt Dank für den Überfluss, den du uns schenkst und für die Antworten, die du uns geben wirst. Und wir sind schon jetzt sicher, dass sie größer und intensiver sein werden, als wir uns das jetzt vorstellen können. Und dafür danken wir dir und loben und preisen dich im Namen Jesu. Amen.